24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Thorsten Katze ist zu Gast. Herzlich willkommen zu Ihrer Folge 24/7.
Ja, danke, dass ich heute daran teilnehmen darf.
Herr Katze, Sie sind Geschäftsführer des Evangelischen Klinikums Bethel. Ich weiß und ahne, dass das eine große Aufgabe ist mit verschiedenen Herausforderungen. Mal zu Beginn, ist das eine Aufgabe, die Sie irgendjemanden eigentlich wünschen würden?
Ja, das ist schon eine sehr gute Frage zu Beginn. Letztendlich ein gutes Händchen und viel Ruhe und Resilienz. Denn die Krankenhausplanung ist in aller Munde. Die Krankenhausplanung des Bundes kommt noch oben drauf. Und das sind halt schon spannende Zeiten, die wir gerade erleben. Auf mich persönlich bezogen war es ein Glücksgriff, nach Bethel zu kommen, weil das EVKB ein ähnlich großes Haus ist, was ich davor verantworten durfte. Und das Besondere ist, dass ich hier jetzt ja auch entscheiden darf. Das heißt, in der Rangordnung bin ich an der Nummer 1 und habe einen guten Arzt zur Seite, dass wir gemeinsam dieses Haus führen und dadurch halt auch entsprechend ja Entscheidungen treffen können. Ich war ja vorher 15 Jahre fast am Universitätsklinikum in Essen. Und dort ist es halt so, dass der Kaufmann immer die Gesamtverantwortung hat, aber leider halt nie die letzte Entscheidung trifft. Und das ist halt etwas, was ich hier merke, dass das hier gut geht, dass ich hier gut aufgenommen wurde. Ich bin ja erst seit Januar hier. Und dass dadurch natürlich dann entsprechend viele, viele Dinge leichter fallen. Einfach ist es nirgendwo, aber wir als Universitätsklinikum OWL gemeinsam mit den anderen zwei Trägerhäusern, wir an dieser Stelle, ja, ich bin zufrieden.
Wenn Sie großes Haus sagen, will ich mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass das ja circa 1700 Betten roundabout sind. Das ist eine ganze Menge als Maximalversorger. Wie beschreiben Sie denn Ihre Aufgabe? Jemanden, den Sie vielleicht irgendwo im Urlaub treffen, der Sie fragt, Mensch, Herr Katze, was machen Sie denn beruflich? Sagen Sie, ich bin Geschäftsführer. Und er sagt, was machen Sie denn da?
Na ja, meistens erzähle ich, dass ich Volkswirt bin und in der Verwaltung eines Krankenhauses arbeite, weil, ich sage jetzt mal nach außen hin, möchte ich halt auch noch Person sein und nicht immer sofort halt auf diese Funktion hingeleitet werden. Da ist es mir halt auch wichtig, dass man halt Mensch sein kann im Urlaub oder im Privatleben. Aber ansonsten, wenn ich jetzt einem fachlich Versierten erklären würde, was ich mache, würde ich sagen, dass ich halt jetzt eines der größten christlichen Krankenhäuser verantworten darf, dass dieses halt eine besondere Aufgabe hat. Sie sagten es mit über 1700 Betten, dass da viele, viele spannende Aufgaben sind, die halt auch zu Bethel hervorragend passen, wie zum Beispiel jetzt neu die inklusive Medizin, wie halt das gesamte Thema Menschen mit Einschränkungen, wie das Thema große Psychiatrie. Ich wüsste nicht, wo eine größere Psychiatrie an einem Ort gemeinsam in dieser Stärke halt vorhanden ist und natürlich auch universitär als derjenige, der halt künftig die sogenannte Level 3U-Rolle übernehmen wird, das heißt koordinierende Funktion im gesamten Sektor Ostwestfalen-Lippe übernehmen darf. Da finde ich es halt schon gut, dass wir halt das hier sind und dass wir dadurch auch eine überregionale Versorgungsmöglichkeit haben und natürlich nicht zu vergessen halt einen hervorragenden Kinderklinikneubau. Eigenfinanziert. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere, was auch das Land begeistert. 100 Millionen Euro aus Eigenmitteln und Spenden halt finanziert. Und da muss man einfach wieder sagen, toll, dass sowas hier möglich ist, 60 Millionen Spenden halt zusammenzubekommen.
Bevor wir noch mal ein bisschen in einzelne Themen reinschauen, würde mich noch mal ein bisschen Ihr Weg interessieren. Sie haben ja gesagt, Volkswirtschaft studiert und Mathematik. Da kann ich mir vorstellen, da weiß man ja jetzt vielleicht noch nicht zu Beginn des Studiums, ich werde mal Geschäftsführer eines Klinikums, oder wussten Sie das schon?
Nee, das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Daher ja auch der Umweg über die Technomathematik, um es genau zu sagen. Die Technomathematik war damals vor mehr als 35 Jahren inzwischen ein sehr neuer Studiengang. Man
Könnte
hatte mir
ganz
gesagt,
kurz erzählen, was Technomathematik
ja,
ist.
Natürlich.
Ich oute mich als Geisteswissenschaftler, als jemand, der keine Ahnung.
Genau. Technomathematik war ein Innovationsstudiengang an wenigen Universitäten und Gesamthochschulen in Deutschland, umfasste wesentlich das Mathematikstudium und im Nebenfach dann ein Studium der Maschinenbau oder Elektrotechnik mit vertiefend Informatikkenntnissen. Ich habe es in Paderborn studiert, hatte dadurch einen engen Draht zum Heinz-Nixdorf-Institut und zu allem, was mir halt auch liegt, IT und Digitalisierung, Organisation. Aber faktisch könnte ich Ihnen auch ein Getriebe zeichnen oder eine Brücke konstruieren. Und Das sind im Nachgang positive Fähigkeiten, die es einfacher machen, an manchen Stellen dann doch letztendlich zu verstehen. Im Krankenhaus muss man immer bauen und deswegen ist es halt viel, viel einfacher für mich, mit Bauabteilungen halt zusammenzuarbeiten. Mhm. Technik bedeutet auch Elektro, also auch Verständnis halt in diesem Bereich. Und all das habe ich dort als Grundwerkzeug gelernt. Ich habe es dann nicht abgeschlossen, weil ich halt gemerkt habe, damalig war die Zeit noch nicht so weit wie heute. Und man wollte mich in der Industrie dann immer in die Ecke Statistik packen. Statistik finde ich gut, aber habe ich mir nicht vorstellen können, mein Leben lang zu machen. Also bin ich dann nach Münster gewechselt, Volkswirt geworden und da hatte ich halt den großen Vorteil, öffentliche Betriebe, öffentliche Verwaltung und öffentliche Betriebe hieß dort Krankenhausmanagement. Mhm. Und das hat dann den Dreh gebracht, weil ich das unheimlich spannend fand, vor allen Dingen in der Vielfalt. Mhm. Die wenigsten Menschen wissen, dass in einem Krankenhaus heute doch noch es eben nicht nur singuläre Produktion ist, sondern dass es halt eine Vielfalt von Patientenversorgung ist. Patientenversorgung bedeutet auf der einen Seite chirurgisch von oben bis unten und jedes Mal ein bisschen anders. Mhm. Weil man sagt zwar, jeder Mensch ist gleich, aber gleich sind eigentlich nur die Inhalte. Alles andere, ob groß, ob klein, ob etwas mehr Gewicht oder weniger Gewicht, das hat alles Auswirkungen darauf, wie ich jemanden auch behandeln muss. Mhm. Habe ich verschiedene Fachabteilungen, muss ich da halt dann gucken, ja, wie gehe ich damit um? Und natürlich wiederum hier bei uns besonders diese große Kinderklinik, die künftig ja noch mehr zentral verantwortlich sein wird mit großer integrierter Kinderchirurgie. Und eine Kinderklinik halt im Portfolio, wie man so schön sagt, zu haben, bedeutet halt auch immer, nochmal ein kleines Krankenhaus innerhalb der Krankenhauswelt zu haben. Denn alle Disziplinen sind in einer Kinderklinik auch nochmal gedoppelt vorhanden.
Die sozusagen die Führungsqualitäten oder Führungsgene, haben Sie die sozusagen in den ursprünglichen Familien, sprich würde Ihre Ursprungsfamilie, Ihre Eltern, Geschwister, weiß ich gar nicht, ob Sie die haben, Geschwister, hätten die schon früh gesagt, der Thorsten, der wird mal ein Geschäftsführer oder ist das ein späterer Prozess?
Also ich glaube, das ist halt immer einer meiner Sprüche ist, die Tür geht auf und entweder du gehst durch oder du lässt es. Und bei mir sind viele richtige Türen aufgegangen und die haben mich halt dann dahin gebracht. Ja. Ich glaube schon, dass ich immer ein gutes Talent für Finanzen, für Organisation und Struktur hatte. Und im Nachgang habe ich gemerkt, ich glaube auch ein ganz gutes Händchen halt mit Menschen zu sprechen, weil die Zahlen sind nicht immer das Wichtigste. Wichtig ist halt auch, wie man mit Menschen umgeht. Gerade natürlich in einem evangelischen Krankenhaus, was auch noch wertorientiert geführt wird, dass man halt da halt weiß, dass es halt eben nicht nur immer um die Zahl geht, aber natürlich auch.
Das ist ja der Punkt, der einer Ihrer Schwerpunkte vor allem auch ist, dieses noch sehr junge Universitätsklinikum weiterzuentwickeln. Und das ja, wo wir, wenn ich mich nicht täusche, fast einzigartig sind in Deutschland, das als evangelisches, diakonisches Haus tun. Wie erleben Sie das als Chance? Ist das eine Spannung, die so nebeneinander steht? Oder ja, wie erleben Sie das?
Also ich finde, das ist eines der Gründe, warum ich hier hingegangen bin, weil so eine Chance bekommt man als Krankenhausmanager, wie es ja auch so häufig heißt, eigentlich einmal im Leben und nicht wieder. Und ich habe 8 Jahre lang als Vorstand am Uniklinikum sehr viel mit der Fakultät zusammengearbeitet, sehr viel mir auch da zusätzliches Spezialwissen aneignen können. Und ja, das hilft mir jetzt. Und das hilft natürlich auch dem Gesamtkonstrukt der gesamten Fakultät, der Universität, dass man dort halt auch nochmal externes Wissen einbringen kann in den verschiedenen Bereichen, dass man weiß, wie Krankenversorgung, Wissenschaft, wie also Forschung und Lehre miteinander verknüpft sind, wie das funktioniert. Und da haben wir ja auch noch Großes vor. Wir haben demnächst 300 Studierende hier im Jahr und daran arbeiten wir halt gerade, dass das halt auch möglich ist, dass wir halt das, was wir so dringend brauchen, nicht nur Pflege, sondern auch Ärzte, dass diese ausgebildet werden. Und deswegen finde ich das sehr gut als gebürtiger Minder, dass wir das halt auch hier ja in Ostwestfalen-Lippe jetzt machen können, gemeinsam halt mit 3 Trägern. Und ich merke nach einer Anfangszeit, dass sich da jetzt gut was entwickelt. Und ich muss sagen, ich glaube, das merken die anderen auch. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Mhm.
Jetzt blicken Sie auf eine lange Erfahrung schon der Krankenhausgeschichte zurück. Das heißt, Sie haben auch schon einiges miterlebt und wir erleben ja jetzt schon eine ganze Weile wieder einen neuen Umbruch, der sich nochmal, glaube ich, fokussiert, beschleunigt hat durch die Corona-Krise, Ukraine-Krise, hat Inflation vor allem hochgetrieben, alles so Themen. Dazu kommen so große Themen wie Landeskrankenhausplan, Gesundheitsreform. Würden Sie sagen, aufs Ganze gesehen irgendwie ein normaler Prozess oder erleben Sie es schon als was Einschneidendes, was da so gerade über einen gewissen Zeitraum passiert?
Dieser Prozess, der da gerade in Gang gesetzt wird, ist erstmal zwingend erforderlich. Das muss ich halt vorweg schicken. Warum ist der zwingend erforderlich? Im Krankenhauswesen hat sich seit 40 Jahren eigentlich wirklich nicht wirklich viel verändert. In den Strukturen, in den Organisationen. Wir haben immer noch als Hauptkommunikationsmittel mit den Niedergelassenen das Faxgerät. Wir haben immer noch an vielen Stellen Dinge, die eigentlich halt heutzutage in einer normalen Wirtschaft überhaupt nicht mehr denkbar sind. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass es bis vor kurzem immer noch Regelungen gab, dass diese Dinge halt auch bonifiziert wurden. Das heißt, wir Vergütungen dafür kriegten, wenn wir ein Fax schickten, aber nicht, wenn wir eine E-Mail schicken. Und diese Umstellung kostet natürlich Geld und das ist jetzt das Hauptproblem. Dieses ist halt nicht vorhanden. Wir haben nicht mehr für alle Krankenhäuser genügend Geld. Wir müssen halt schauen, wie wir Leistungen bündeln, um sie wirtschaftlicher zu erbringen. Da müsste man gucken, wie man mit weniger Krankenhäuser effektiv besser klarkommt, wie man Leistungen bündelt. Und das sind halt die Dinge, die jetzt gerade im Krankenhausplan geschehen, die jetzt gerade sich umsetzen in Nordrhein-Westfalen. Ich durfte ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt bei diesen Planungen dabei sein. Ich habe es quasi mitentwickelt als Position an der Seite des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, weil dort natürlich auch Kompetenz gefragt war. Und daher bin ich fest der Meinung, dass der nordrhein-westfälische Weg der richtige Weg ist, dass das natürlich schmerzhaft ist für alle anderen und dass wir da Lösungswege miteinander und gemeinsam finden müssen, dass wir es nachher auch stemmen.
Wo sehen Sie gerade die Chancen für unser Haus, die sich, wo es gut entwickelt?
Ich glaube, die richtige Entscheidung, Universitätsklinikum zu werden, dadurch koordinierende Rolle zu übernehmen und letztendlich das, was wir halt gewohnt sind, mit unseren christlichen Werten auch die Hand auszustrecken und zu sagen, okay, wir versuchen den Weg gemeinsam hinzubekommen und dennoch wirtschaftlich halt zu agieren und dass wir halt eine notwendige kritische Größe haben, dass wir dieses auch hinbekommen, dass wir natürlich dann auch maximal versorgende Fälle bei uns bündeln können, wie zum Beispiel in der Perinatalmedizin, in so einem tollen Kinderzentrum. Das ist richtig und gut, dass es sich dort bündelt, dass wir da halt für den Patienten die bestmögliche Versorgung erbringen. Und dass wir aber auch gucken, wir brauchen die kleineren Krankenhäuser auch, aber die müssen sich jetzt halt umstellen, die müssen sich spezialisieren, die müssen in der Weiterbildung anders zusammenarbeiten. Und natürlich müssen wir insgesamt gesehen die Problematik des Personals besser in den Griff kriegen.
Haben Sie da aus Ihrer Erfahrung und dem, was jetzt sozusagen in Entwicklung ist, Ideen, was sind wirklich attraktive Modelle zu sagen, hier bieten wir euch was an, so kann man das sich vorstellen in einem, so heißt ja unser Podcast, nicht wie umsonst 24/7 Betrieb, den wir, wenn wir ehrlich sind, ja auch nicht wegkriegen. Also so weit sind wir nicht, das Gott sei Dank ja auch, weil es um Menschen geht. Vielleicht können wir manches auch effektivieren. Was sind denkbare attraktive Modelle für Menschen, hier zu arbeiten?
Das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man Teamstrukturen aufrechterhält. Ich habe das erlebt in Essen, dass Teamstrukturen zerstört werden, wenn zu viel Leiharbeit in einem Unternehmen ist. Also Arbeitnehmerüberlassung, das heißt Menschen, die bei einem anderen Arbeitgeber sind und dann für Dienst und andere Dinge einspringen. Hier haben wir das fast nicht in der Pflege. Hier ist es wirklich sehr positiv und vorbildlich, dass halt für einer guten Pflege gearbeitet wird, dass da viel Engagement von allen Seiten ist, dass wir darauf achten, halt nicht zu überlasten, dass wir halt auch dort Regeln finden, die teilweise abweichend sind von den sogenannten Untergrenzen, die halt festgelegt worden sind und dass wir schon länger bedarfsgerecht halt Pflege zusortieren. Das hat natürlich immer halt den Nachteil, dass es nicht unbedingt immer wirtschaftlich ist. Was ist das Problem dabei? Wirtschaftlich sind wir natürlich in der Pflegefinanzierung, auch wenn das eine Mehr ist, dass wir 100% der Pflege am Bett refinanziert kriegen. Es gibt auch noch genügend Pflege, die nicht am Bett ist, wo wir nichts für bekommen, was aber auch nicht mehr eingepreist ist in den anderen Bereichen. Aber ich glaube, der richtige Weg ist, dass wir dort eine vernünftige Aufstellung haben, eine vernünftige Unterstützung haben, Servicekräfte dort haben, wo wir Pflege entlasten können und dafür sorgen, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Dadurch, dass man bei uns eben zum Beispiel nicht mehr Essenstabletts verteilen muss. Natürlich halt als christliche Aufgabe bei uns besonders, dass man natürlich halt darauf achtet, dass die Menschen, die selbst keine Nahrung zu sich nehmen können, dann halt auch pflegeunterstützte Nahrung zu sich nehmen. Mhm. Also Aufgaben etwas anders als an anderen Häusern. Und ich glaube, das ist halt etwas, was das hier auszeichnet, was ich halt toll finde. Keine Leiharbeit, außer es ist wirklich mal notwendig, dass halt ein Dienst nicht besetzt werden kann. Also ganz, ganz gering. Und dass das halt auch ein attraktives Instrument ist, um künftig halt Menschen halt zu bekommen.
Wie blicken Sie denn auf dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was ja dankenswerterweise mittlerweile eine Entwicklung erfahren hat, dass es Care-Arbeit nicht mehr selbstverständlich nur für Frauen ist, sondern auch viel mehr Männer sagen, das ist für mich klar, ich nehme eine berufliche Auszeit, was vielleicht vor 10, 20 Jahren, weiß ich nicht, gerade in der Ärzteschaft, aber glaube ich auch in allen anderen Professionen eher eine absolute Ausnahme bis ein No-Go gewesen wäre, passiert immer mehr, verändert unser Haus. Wie sehen Sie das?
Verändert definitiv. Und auch da muss ich wieder so ein bisschen auf zwei Dinge eingehen, privat und vorheriger Beruf, also vorherige Position. Vor 14 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich nicht Väterbeauftragter werden soll am Uniklinikum in Essen. Zu einer Zeit, als es noch total undenkbar war, dass Männer ja in Elternzeit gehen. Mhm. Ich habe mich damit anfreunden können, weil ich sag mal, mir ist immer wichtig, dass Gleichstellung in beide Richtungen geht, dass wir halt die gleichen Regeln nicht nur für die Frauen, die tatsächlich halt lange Jahre etwas benachteiligt waren, sondern halt auch für die Männer schaffen. Und deswegen fand ich das spannend. Das Problem war bloß, dass mein damaliger Chef noch nicht so weit war. Der damalige kaufmännische Direktor hat gesagt, ich hätte Besseres zu tun als dies. Und dadurch durfte ich es nicht werden, habe es aber im Herzen halt beibehalten und mich immer dafür eingesetzt, dass wir auch echte Lösungen finden. Mhm. Und was meine ich mit echten Lösungen? Dass wir nicht die 2 Monate, die die Männer bekommen, nutzen, um Urlaub zu machen und andere Dinge zu machen, sondern dann wirklich uns auch um die Kinder kümmern und dem Partner und der Partnerin halt die Möglichkeit geben, letztendlich auch zu arbeiten oder sich selbst im Beruf weiterzuentwickeln, aber natürlich auch die Zeit zu genießen mit dem Kind. Mhm. Und dafür sollte ja auch halt Elternzeit da sein.
Sie sind ja dieser Väterbeauftragter, wie hieß es?
Väterbeauftragter
sind auch geworden, weil sie das als insofern als Experte mitbringen, weil sie selbst Vater sind. Ich glaube, sie haben 3 Kinder, ne? Sind aber mittlerweile ziemlich erwachsen.
Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Nein, Sie hatten eingangs gefragt, also ich hatte selbst 2 Geschwister und bin halt allerdings als Nachzögling aufgewachsen, also quasi wiederum alleine. Also meine Geschwister waren deutlich älter. Und ich komme aber eben nicht aus einem Haushalt, der vorher halt schon studiert hat oder ähnliches. Also meine Eltern haben halt mir viel möglich gemacht, wo ich sehr dankbar für bin. Ich komme, wie ich immer schön sage, aus einem Beamtenhaushalt in 4. Generation und hatte auch Vorteile. Und deswegen sind mir wichtige Dinge auch diejenigen zu unterstützen, weil die werden wir hier unter den Studierenden auch vielfach dann halt in Bielefeld haben, die eben halt eben nicht aus einem Elternhaus kommen, wo beide oder wenigstens ein Teil Medizin studiert hat, was halt fast üblich ist. Und bei den Kindern ist es halt tatsächlich so, ja, wir haben 3 Kinder. Als erstes, die Tochter ist jetzt 20 und als zweites kamen 2 Jahre später Zwillinge. Und von daher war die Zahl dann festgegeben, ob wir nach dem 2. sonst ein 3. Kind gehabt hätten. Naja, ich weiß es nicht. Mit Zwillingen war man dann aber definitiv am Ende. Und ja, ich bin total stolz auch auf meine Kinder. Die jüngeren beiden, die Zwillinge, haben jetzt gerade Abitur gemacht und gehen jetzt halt flügge in die Welt.
Wird jemand Volkswirt oder Mathematiker?
Tatsächlich, mein Sohn hat sich halt ausgedacht, in Münster auch noch Volkswirt zu werden. Also was ich auch vollkommen okay finde. Der anderen Situation, meine Große studiert tatsächlich halt Medizin. Also ich werde dann auch irgendwann einen Mediziner haben. Ich glaube auch das, da es ohnehin schon in der Presse halt stand, meine Frau ist Apothekerin. Das heißt, wir haben dann das gesamte Spektrum, was man braucht. Und vielleicht entscheidet sich ja halt meine andere Tochter noch dazu, eine Pflegeausbildung zu machen. Dann hätten wir halt den gesamten Spektrum
das
zu Hause.
Das Wesentlichste dabei. Da können Sie mal gucken, was noch bei den Schwiegerkindern dazukommt.
Ja, vielleicht wäre das
vielleicht
dann auch
noch ein Theologen.
Ja, also ich glaube, auch das ist ja wichtig, wo Sie gerade Theologie ansprechen. Da bin ich ja auch ein bisschen, wie man in Essen immer sagte, eine Fehlfarbe. Aha. Ich sitze, obwohl ja mein ganzes Leben zugehörig der evangelischen Kirche im Caritasrat für das Bistum Essen. Das auch aus dem Grunde, weil ich halt Herrn Bischof Overbeck sehr früh kennenlernen durfte und er immer in seinen Gremien Kompetenz haben wollte. Und so kam es dann, dass irgendwann ich den Weg dorthin gefunden habe, weil ich ja auch für ein kleines katholisches Haus lange Jahre verantwortlich war. Und dort bin ich noch weiter. Und da bin ich schon stolz drauf. Zwei meiner drei Kinder habe ich halt den christlichen Glauben sehr nahe bringen können und habe halt denen auch Werte vermitteln können in dieser Art, dass die das auch fortführen werden. Wir müssen halt mal gucken, ob das dann halt so dauerhaft ist. Das ist halt heute das Leben. Aber da bin ich halt auch ein bisschen stolz drauf, weil das gehört auch dazu, dass man halt sich betätigt, Dinge halt macht, ehrenamtlich Projekte halt macht und vielleicht nochmal den Schwenk zum Job. Mir ist es halt wichtig, meine Frau und ich haben eine Vereinbarung geschlossen. Wir studieren beide nicht dafür, dass einer nachher zu Hause sitzt und die Kinder hütet. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir halt umdenken. Da müssen wir tatsächlich sehen, dass wir die Menschen ja da besser mitnehmen, dass wir noch mehr Kindergartenplätze, also Kita-Plätze schaffen, dass wir halt andere Bedingungen schaffen, dass wir flexibler in den Arbeitszeiten werden. Denn zum Beispiel auch bei uns haben wir sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Pflegekräfte in der Elternzeit. Mhm. Und bei der Elternzeit kann man auch ein bisschen, wenn man es halt geschickt macht, hinzuarbeiten, im Job bleiben, Dinge halt machen, Fortbildung machen. Und da, glaube ich, ist ein guter Ansatz, halt dafür zu sorgen, zum Beispiel halt in dieser Zeit Fort- und Weiterbildung zu organisieren, aber die Kinderbetreuung zu übernehmen, damit halt dann die Menschen halt gut wieder zurückkommen. Weil es ist ja ein Irrglaube, dass jeder halt gerne in Elternzeit zu Hause ist. Ich glaube, sie haben auch Kinder und wissen, manchmal ist man auch froh, wenn man halt wieder halt zur Erholung arbeiten gehen darf.
Das kann ich bestätigen. Ich habe ja zwei Elternzeitphasen gemacht, einmal 5 Monate, einmal ein Jahr. Und das war eine schöne Zeit und ich hätte mir auch vorstellen können, Hausmann zu bleiben. Aber ich war nach einem Jahr ein bisschen gefrustet, weil ich den ganzen Tag geputzt und sauber gemacht habe. Und am Abend haben die mir alles eingerissen. Da war ich froh, dass ich dann wieder arbeiten gehen durfte. Aber mich würde das biografisch vielleicht nochmal interessieren, bevor wir nochmal auf andere Themen kommen. Wäre es denn vor 18, 20 Jahren schon aus Ihrer beruflichen Perspektive denkbar gewesen, den Teil einer Care-Arbeit zu übernehmen? Oder haben Sie das vielleicht auch selbstverständlich gemacht? Oder war das eigentlich noch ein No-Go? So, dass ein Mann sagt, ich bleib jetzt mal zu Hause oder ich mache irgendwie nur Teilzeit, wie auch immer. Also das, was Sie jetzt sozusagen für uns selbst aktuell denken, konnten Sie davon in Ihrer Biografie profitieren oder ging das leider nicht?
Also mir wurde es leider nicht ermöglicht, Elternzeit oder ähnliche Dinge zu machen. Zunächst, weil es das anfangs gar nicht gab, dass wir Elternzeit in der Art und dass ich dann halt am UKS halt schon in der Leitungsposition quasi halt nicht die Chance mehr bekommen habe. Also da waren die Kinder ja auch schon da und ich hätte halt eher noch so eine Nachlaufzeit gehabt. In der vorherigen Tätigkeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist es halt sehr saisonales Geschäft und wo man halt in der Zeit halt das nicht nehmen kann. Dort hatte ich halt den Vorteil, dass man halt im zweiten halben Jahr doch mehr Leerlauf hat, seine Überstunden halt abbauen kann. Und das war dann keine Elternzeit, aber es war halt dann halt schon ein bisschen mehr Familienzeit. Und durch die Entscheidung, ja, natürlich hatte ich meinen Aufgabenzettel trotz meiner Arbeit und den ich zu Hause halt erledigen musste. Und deswegen Ihr Gefühl, das kenne ich sehr gut. Und ich glaube, das sollten viel mehr Männer kennenlernen, wie das so ist, wenn man dann halt effektiv gesehen nach Hause kommt, alles dreckig macht und dann halt sagt, ach Schatz, die Spülmaschine hättest du auch noch anstellen können. Was man halt vielleicht so gar nicht wahrnimmt, das ist halt für viele ein Lernprozess, wenn man halt sich Dinge gemeinsam aufteilt.
Ja.
Natürlich. Meine Frau hat deutlich mehr getan dafür, dass ich diesen Job mache, auch jetzt wieder. Das ist halt nun mal so. Arbeitsteilung ist auch im Familienleben halt das Einzige, was geht. Aber wir haben immer darauf geachtet, dass halt Arbeiten trotzdem auch für meine Frau wenigstens in Teilzeit möglich war.
Ja, und dann ist jetzt etwas humorvoll dazu, hat man ja auch vor allem Kinder, dass man die an die Hausarbeit heranführen kann und die mitmachen kann, auch wenn wir gerade in einer Phase sind, wo es sich manchmal wie in einer schlechten WG anfühlt, weil jeder lebt da und lässt sein Zeug stehen und am Abend, naja.
Ja, ich glaube, das ist dann wirklich spannend, nochmal kurz zu beleuchten. Also ich sage immer, wir können halt ganz viel auch von unseren Kindern lernen und wir müssen halt gucken, dass wir das auch tun. Mhm. Und vielfach ertappe ich mich selbst dabei, dass wir das halt eben nicht tun, dass wir nicht genau hinhören. Und wir müssen halt auch aufpassen, dass Corona-Zeit, dass wir danach die Kinder wieder aus ihrer Einsamkeit zurückholen. Wir müssen darauf achten, dass die Dinge, die für uns alltäglich sind, halt auch dort stattfinden. Das ist eben nicht diese Zurückgezogenheit, die man an allen Stellen erlebt, dass die halt also Überhand hat, sondern dass wir wieder in ein ganz normales Miteinander kommen. Und das müssen wir denen, die halt eben 3 Jahre lang halt quasi nicht draußen gewesen sind, zumindest 2 Jahre in der Corona-Zeit, dass wir die wieder zurückholen, weil das ist halt unsere, das sind unsere Mitarbeitenden von morgen und die müssen wir halt letztendlich an die Gemeinsamkeit wieder heranführen.
Ja, was ist so ein Lerneffekt jetzt gar nicht, also wir sind ja, kreisen ja gerade sehr um das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, aber wir haben ja auch das große Thema so Work-Life-Balance und so weiter. Ist das die Richtung, wo Sie meinen, da können wir einiges lernen von der jungen Generation? Wie geht die an die Arbeitswelt heran?
Ich glaube, dass wir tatsächlich da hingucken müssen, um die Jugend nicht zu verlieren, um die jungen Menschen nicht zu verlieren, denn da verschieben sich Prioritäten. Natürlich möchte jeder gerne gleich viel verdienen wie derjenige, der vorher war, aber der Freizeitwert, ich glaube, dass viele halt auch bereit sind, halt für Freizeit, für andere Aktivitäten halt auf Jobanteile zu verzichten. Und wenn wir uns da nicht umstellen und auch Dinge ermöglichen, also noch mehr Teilzeit ermöglichen, Umstellung halt der Programme ermöglichen. Und ich glaube, wir müssen flexibler werden, um halt die jungen Menschen halt auch künftig halt für die Arbeitsplätze zu gewinnen. Und wir müssen halt viel mehr Fort- und Weiterbildung anbieten, weil die Qualifikationsnotwendigkeiten werden halt einfach höher.
Ja.
Gleichzeitig Arbeitsteilung, nochmal anders denken. Und auch das ist ganz wichtig.
Ich würde gerne nochmal einen Schwenk zu anderen Themen machen. Ich habe gesehen, dass Sie auch als Autor nebenberuflich sich verwirklicht haben zu bestimmten Themen und da brauche ich ein bisschen Ihre Hilfe, was hinter den schönen Begriffen Smart Hospital, Green Hospital und Human Hospital so steckt.
Dieses Buch ist deswegen spannend, weil es halt ganz, ganz wichtige Aspekte von den Dingen, über die wir eben gesprochen haben, enthält, weil da drin Dinge dargestellt werden, wie kommen wir halt dann in den Weg der Zukunft. Ich hätte ja gerne halt noch einen 4. Band, aber vielleicht entsteht der ja noch, der heißt dann Future Hospital oder wie auch immer wir ihn nennen werden. Ich glaube, ChatGPT werden wir halt in 5 Jahren überall haben, aber wie können wir es halt tatsächlich sinnvoll nutzen, datenschutzrechtlich so, dass wir es nicht übertrieben haben. Und daher kam zunächst Human Hospital, weil der andere Weg dauert noch ein bisschen. Green Hospital, ein Thema, was wir auferlegt haben, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch gerade, wenn wir Kinder haben, den Kindern eine Zukunft gewähren. Und nachhaltig handeln wir nicht immer. Das sehen wir jetzt ganz gut. In dem Moment, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, da waren alle Corona-Maßnahmen sofort halt in der Ukraine aufgehoben. Da gingen bei uns ganz, ganz andere Dinge. Da stiegen halt die Energiepreise. Da hat eigentlich seitdem für Nachhaltigkeit keiner mehr so richtig Zeit gehabt. Das ist halt schade. Und deswegen versuchen wir auch hier in Bethel, und da freue ich mich sehr drüber, Maßnahmen umzusetzen, die nachhaltig sind, Maßnahmen umzusetzen, die woanders halt schon erfolgreich waren und gucken uns halt verschiedenartige Prozesse an, die manchmal halt total einfach sind, wie zum Beispiel, wie viel Essen werfen wir eigentlich halt weg in unseren großen Küchen, die wir haben, weil wir müssen ja 1700 Patienten plus versorgen. Und auch das ist nachhaltig, wenn ich halt zum Beispiel halt die Wegwurfmenge um so und so viel Prozent senken kann, dann habe ich schon mal teurer produziertes Lebensmittel, was wir auch anders verwenden können, nicht weggeworfen und dadurch natürlich nachhaltiger eingesetzt. Zusätzlich gibt es Projekte, die hat aber fast jeder inzwischen umgesetzt, wo wir halt Gase ersetzen können oder reduzieren können, halt im medizinischen Sektor, wo wir andere Themen angehen können, wo wir uns mit Einmalprodukten unterhalten. Inwieweit müssen wir Einmalprodukte gegen Mehrweg anwenden oder wo können wir halt da halt Dinge einfach anders machen? Und natürlich ganz besonders auch im Thema Logistik. Man denkt immer erst, warum ist Logistik nachhaltig? Wenn ich 3 Autos hintereinander losschicke auf die Strecke, um irgendwelche Proben oder Materialien zu transportieren, ich aber eigentlich nur ein Auto brauche, habe ich nachhaltig bei 2 Autos Sprit und ähnliche Dinge eingespart. Und auch das verbessert unsere CO2-Bilanz. Und bei solchen Dingen müssen wir achten.
Wenn Sie in 15 Jahren so roundabout in den Ruhestand gehen, ist das so richtig gerechnet?
Da wir ja alle damit rechnen, dass wir mit 70 in Rente gehen, muss ich noch halt 15 Jahre arbeiten.
Ja. Und Sie dann, und wir gehen mal davon aus, Sie haben es hier erlebt, Sie gucken zurück, was ist dann aus diesem Krankenhaus geworden in Ihrer Vorstellung?
Ich hoffe, dass wir dann halt die koordinierende Rolle tatsächlich haben, dass wir eines der führenden Universitätskliniken in der Region sind, dass wir darüber hinaus natürlich genauso wie heute hervorragende Medizin an den Patienten und Patientinnen jeden Tag leisten und dieses halt mit hoher Wertorientierung halt durch die Pflege unterstützt wird, dass wir aber insbesondere weiterhin menschlich unterwegs sind, dass wir weiterhin an diesen Stellen ja sehen, dass trotz besserer Wirtschaftlichkeit wir die Menschlichkeit halt nicht verlieren. Denn das ist halt das Entscheidende dabei. Es dient nicht immer so der Blick auf die Zahlen, sondern halt es dient halt auch darum, halt den Mensch zu erhalten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch noch da sind. Also ich habe eigentlich keine Lust, wieder woanders hinzugehen. Und da wir ja alle irgendwie bis 70 arbeiten müssen, kriegen wir das halt vielleicht hin. Und Chirurgen, davon habe ich mal gehört, die werden erst so richtig gut ab 70. Also so bis 75 können viele Chirurgen tatsächlich gut am Tisch stehen. Den Rekord hält, glaube ich, im Moment ein 88-Jähriger, der in Hannover halt noch zweimal die Woche tatsächlich halt operiert. Ich würde da halt langsam halt sagen, okay, irgendwann muss man auch wissen, wann Zeit ist abzutreten. Aber nach guter Tradition, ja, würde ich mich halt freuen, wenn wir halt hier Konstanz auch in der Geschäftsführung hätten. Und ja,
an mir soll es nicht liegen.
Würde ich mir vorstellen.
Eine allerletzte Frage hätte ich, die mich nochmal interessiert, wenn Sie dann irgendwann in den Ruhestand gehen, aber oder auch jetzt schon, gibt es so ein Lieblingsland, wo Sie eigentlich gern sind oder einen Ort, wo Sie hinreisen? Oder
also
sind Sie dafür sehr flexibel, ein Weltenbummler?
Nein, das kann man nicht sagen. Also ja, wir sind gerne halt auch mal im Ausland, aber uns zieht es immer wieder hierhin zurück. Wir lieben die Nordseeküste, ich brauche das Meer und die Wellen und jede freie Minute meiner freien Zeit versuche ich auch dort zu sein, was nicht immer so einfach ist. Aber natürlich gibt's auch noch Hobbys wie alte Autos oder halt alles, was irgendwie zu zerlegen ist. Da kommt mir halt auch wieder ein bisschen halt das ehemalige Studium halt zugute, dass man auch solche Dinge halt natürlich dann wieder etwas näher aufnehmen kann. Und die üblichen Dinge, die man so hat, dass nicht der Garten wie im Moment am Wochenende nervt, weil es halt sehr geballt ist, sondern dass man da halt sehr viel Zeit in Ruhe hat, seine Pflanzen wachsen zu sehen und sich darum zu kümmern. Und zum anderen, ich glaube, das, was dann auch nochmal halt toll ist, gewisse Dinge einfach erleben, vielleicht auch nochmal im Wohnmobil, vielleicht auch nochmal irgendwie ein paar andere Regionen kennenlernen. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin glücklich und gucken wir mal, was kommt.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Katze. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke auch und freue mich auf eine Fortsetzung.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.